Liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser zweiten Bibelstunde in dieser Einheit zum Thema Buße. Wir hatten uns in der ersten Stunde beschäftigt mit den Bußpsalmen, mit einem Bußpsalm, mit dem, was in den Psalmen eben zum Thema Buße zu finden ist. Wir wollen heute einmal schauen auf die Propheten halt und ich freue mich, dass wir uns dem heute zuwenden. Wie gesagt, mein Gruß gilt euch hier im Gemeindesaal, auch denjenigen, die uns jetzt über das Internet zugeschaltet sind. Und da auch immer wieder mein Hinweis zu Beginn dieser Bibelstunde, dass wenn einer das Skript haben möchte, er es gerne per Internet oder auch per Post einen Tag vorher zugeschickt bekommen kann. Dazu müsst ihr und sie sich einfach nur an das Gemeindebüro, an Frau Gessler wenden. Ja, wir haben ja die Einheit auf insgesamt 4 Bibelstunden beschränkt hier. Hätte das richtig auch mehr machen können. 2 fürs Alte Testament, 2 fürs Neue. Ich habe bewusst einmal beim ersten Mal auf die Psalme geguckt und jetzt auf einen Propheten. Und bei den Propheten wäre es so, dass man natürlich auch jeden anderen Propheten hätte nehmen können, da das eben das Thema der prophetischen Verkündigung ist im Alten Testament, der Aufruf zur Buße. Kehrt um zu Jahwe, kommt zurück zum lebendigen Gott, dass die Propheten immer wieder gegangen sind zum Volk, zur Stadt Jerusalem, dass sie gegangen sind zu den Königen halt und immer wieder gerufen haben, kehrt um und in den meisten Fällen die Ohren sich verstopft haben. Wenn wir dann diese prophetischen Bücher betrachten, ob das nun Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ob das nun die 12 Propheten sind, halt, da ist das bei den Büchern so, dass wir sehr, sehr viel Verkündigungstext haben und sehr wenig biografisches bzw. narratives, so Erzählendes in den Prophetenbüchern. Das macht es für manche immer langweilig, weil die lieber so biblische Texte haben, wo sie was lesen können. Das ist so ein bisschen zugänglicher. Aber bei einem Propheten ist es generell ganz anders. Da ist genau das Verhältnis anders. Da ist ganz, ganz viel erzählt. Und da gibt es noch ein ganz kurzes Prophetenwort halt, das ist nämlich Jona, den habe ich mitgebracht, auf den wollen wir heute gucken, wie eine Stadt Umkehr tut, wie sie Buße tut. Wenn ich das gerade gesagt habe, bei den meisten Propheten sehr, sehr lange Prophetenworte, sehr viel Ruf zur Buße. Bei Jona ist es so, es gibt nur ein einziges Wort, einen einzigen Vers halt nicht, also in 40 Tagen geht eure Stadt unter, das ist die ganze Verkündigung. Aber dann passiert eben dieses Bußgeschehen und das ist das Wunderbare, dass das eben in diesem Jona-Buch, in diesen fantastischen 4 Kapiteln so wunderbar beschrieben ist und deshalb habe ich das rausgesucht, das nur zur Erklärung. Ja, und dann wollen wir auch einsteigen. Ich habe zur Andacht direkt die ersten Verse aus dem Buch Jona mitgebracht. Jona 1,1 bis 2,1, die Geschichte, wie das alles losgeht, denn wenn wir uns gleich der Stadt Ninive zuwenden, wie die Buße tut, so geht es erstmal damit los, dass der Prophet Buße tun muss. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und sie losten, und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es zu ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass wir uns anhand der Jona-Geschichte und an dem Ergehen des Jonas heute orientieren können, Herr, um zu lernen, was Buße ist und wie wichtig Buße ist für unser Leben, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch diese Andacht, aber auch nachher durch die Wortbetrachtung zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen wollest, in unser Leben, in unsere Situation hinein. Und dass das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir hören, wo wir gemeint sind. Dazu brauchen wir jetzt dein Geleit und deine Führung für diese Bibelstunde. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, warum wir Buße tun sollen, warum wir Buße tun müssen. Denn das ist im Prinzip implizit in diesen Versen enthalten. Und ich habe uns 4 Antworten gegeben oder mitgebracht, warum wir denn Buße tun sollen, lernend an Jona, der ja ein Mann Gottes ist halt, aber der eben grobe Fehler macht halt. Das erste ist, er ist ungehorsam. Wir sollen Buße tun wegen des Ungehorsams. Und Jona muss wegen seines Ungehorsams Buße tun, was er dann ja auch tut. Er wird ja von dem Fisch verschluckt, der dann kommt. Und wir lesen dann diesen Psalm, Jona 2 halt, wo er dann tatsächlich auch seine Schuld bekennt, Buße tut und umkehrt halt. Aber dass das passiert eben in dem Fisch, das muss er tun wegen seines Ungehorsams. Gott gibt ihm einen klaren Befehl, der Auftrag ist eindeutig und er macht genau das Gegenteil. Gott sagt zu ihm, du hast dort zu predigen, aber er will es nicht, es wird dann klar, dass er keine Lust hat auf den gnädigen, barmherzigen Gott, der dann seine Predigt ein Stück weit eventuell dann auch in Frage stellt, beziehungsweise verändert halt, aber er ist ungehorsam. Und das weiß Jona selber auch. Er kann das klar zuordnen. Er, wegen dieses Unwetters, was da passiert, dieser furchtbare Sturm halt, ihm ist sofort glasklar, das hat mit meiner Schuld und Sünde zu tun halt nicht. Ich habe nicht gehorcht, das ist meine Schuld und Sünde. Ich habe einen Befehl bekommen, er hat sogar den Leuten erzählt im Vorhinein, das sagt die Geschichte ja auch halt, sagt nicht, er hatte es ihnen erzählt, nicht? Ich laufe vor meinem Gott weg. Der hat mir einen Befehl gegeben, den habe ich nicht getan und das ist der Ungehorsam, warum er Buße tun soll. Aber das ist eben der gesamte Spannungsbogen der Bibel, das ist nicht nur bei Jona so. Also wenn wir wissen, der erste Mensch, Adam, er hat auch einen klaren Befehl Gottes, er soll eben nicht von dem Baum essen und er macht genau das Gegenteil, er isst davon. Und das ist der ganze Spannungsbogen, deshalb muss Jesus in die Welt kommen, halt. Deshalb muss Gott selber Mensch werden, um die Menschheit zu erlösen, deshalb muss das Bußgeschehen auf Golgatha passieren, weil einer in den Ungehorsam gefallen ist, Adam und Eva. Das ist der große Spannungsboden. Durch die Sünde des einen, da legt der Römerbrief ganz viel Wert drauf, ist eben der Tod in die Welt gekommen. Durch die Gehorsam eines anderen, durch Christus, ist es abgewandt worden. Und wir sehen das immer wieder, dass die Bußnotwendigkeit, das Buße tun müssen, dadurch passiert, weil Leute genau das Gegenteil tun von dem, was eben Gott gesagt hat. Nadab und Abihu, die das fremde Feuer im der Stiftshütte da bringen, Saul, der den Bann an den Amalekitern nicht vollstreckt hat. Sie fallen in Sünde und Schuld und müssen deshalb in die Buße gehen, weil sie eben das Wort Gottes nicht getan haben, weil sie ungehorsam sind gegenüber dem Wort Gottes. Und das ist das, was uns die Bibel sagt, dass wir eben nicht nur Hörer des Wortes sind, das ist das eine, dass wir sagen, wir sind Christen, wir hören die bibeltreue Verkündigung, wir lesen in der Schrift halt, nein, wir müssen es auch tun. Und das ist das Erste, wo wir lernen wollen, auch von dem Jona hier, wo wir einfach Buße zu tun haben, wenn Gott uns etwas gesagt hat, was falsch ist oder wo Gott uns gesagt hat, das ist von dir jetzt gefordert, dass wir es klar verstanden haben und dann doch genau das Gegenteil tun. So sind wir Menschen leider halt. Das ist etwas, warum wir Buße tun sollen, Buße tun müssen. Zweite, was wir tun müssen, Warum wir Buße tun müssen halt, ist wegen unserer Irrwege. Also es ist ein wunderbares Motiv hier in dieser Geschichte halt, dass Jona eben einen falschen Weg geht. Die Richtung ist klar vorgegeben, ab nach Ninive. Das liegt eben von ihm aus gesehen im Osten, aber er geht genau in die entgegengesetzte Richtung, er geht einen falschen Weg. Er will nach Tarsis halt genau in den Westen, äußerste Ende der damaligen Welt. Der Irrweg, Irrweg deshalb auch, weil er ja denkt, er könnte den Augen des lebendigen Gottes entfliehen, er könnte sich seinem Machtbereich entziehen halt. Das ist also ein ganz, ganz wahnwitziges Denken halt. Aber nochmal, wir wollen nicht höhnisch und abwertend auf Jona blicken. Das ist auch häufig bei uns so halt, dass wir Irrwege gehen, dass wir sagen, naja, das ist eben nicht ganz der Weg Gottes, wir gehen unseren eigenen Weg. Also Jona ist nach wie vor ein frommer Mann gewesen halt, also da bekennt er sich auch, als die Leute ihn fragen halt. Aber wir gehen unsere eigenen Wege. Wir gehen nicht den Weg des Herrn, wir gehen unsere eigenen Wege. Ihr und Sie alle wisst ja, dass das Wort meines Lebens, mein Lebensmotto, auch das ist, was ich so über meine Pfarramt hier gestellt habe in St. Martini für die Zeit, wo ich hier bin, eben befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das heißt aber klar zu sagen, Herr, lass mich deine Wege gehen. Denn das passiert ganz schnell, dass wir anfangen, unsere eigenen Wege zu gehen. Und das muss dann manchmal noch nicht mal die ganz große Sünde sein, aber das ist dann so ein sukzessives, wie es dann immer weiter vom Herrn weggeht, wie wir immer weiter wegkommen. Das ist übrigens auch hier in der Geschichte so ein wunderbares Motiv, das wird im Hebräischen sehr deutlich, wenn man sieht, wie Jona hinabgeht, immer weiter weg. Als erstes geht er, so heißt es hier, hinab nach Jaffo. Also es ist so ein Abstieg in die Tiefe, erst nach Jaffo. Dann steigt er hinab ins Boot. Als der Sturm ist, steigt er im Boot ganz unten ins Boot. Und dann schließlich, als er vollständig sein Leben gegen die Wand gefahren hat, dann ist er im Bauch des Fisches und der geht mit ihm hinunter in die absoluten Tiefen. Das verbalisiert er in diesem Jona-Psalm im zweiten Kapitel. Also das ist so ein vierstufiges Hinabsteigen. Und das ist bei den Irrwegen so, wenn wir nicht den Weg mit dem Herrn gehen, wenn wir nicht den Weg mit Jesus gehen, wenn wir nicht unseren Weg ihm anbefehlen und seine Wege gehen, dann wird das so ein sukzessives Absteigen halt. Das geht immer weiter weg vom Herrn, wie bei dem verlorenen Sohn. Der geht ja dann auch weg aus des Vaters Haus. Zunächst ist alles noch in Ordnung und dann wird es immer tiefer. Und dann sind da die Prostituierten, solange das Geld reicht. Und dann geht es irgendwann zu den Schweinen halt und er ist ganz am Ende halt. Nicht? Das ist so, wenn man nicht den Weg mit Gott geht, die Irrwege halt. Und das ist etwas, wo ein Mensch von umkehren muss halt, wo er sagen muss, ich kehre um halt, zu gucken halt, ich bin auf einem falschen Wege und ich muss auf einen richtigen Wege. Das ist das Gebet des Davids, der da bittet und sagt, Herr, prüfe mich und schau, wo ich bin und wenn ich auf falschem Wege bin, dann leite und führe du mich auf dem richtigen Wege. Wir fallen immer wieder in Irrwege, gerade dann, wenn wir gucken auf das, was uns wichtig ist, wo unsere Gelüste, unsere Freudigkeiten, unsere ganz wichtigen fleischlichen Entscheidungen über das stellen, was Gottes ist halt. Und da müssen wir genauso Buße tun wie eben Jona. Das ist das Wunderbare in dieser Geschichte, dass er diesen Fehlweg korrigiert, dass er zur Einsicht kommt, zwar sehr spät, er ist ganz unten in der Tiefe des Meeres, eigentlich ist er schon tot, und dann kommt die Korrektur halt, dann kommt die Buße und er kehrt um von seinem falschen Weg, nicht nach Tarsis mehr, sondern er macht sich dann in Gehorsam auf in den Weg nach Ninive. Ein drittes, warum wir Buße tun müssen, auch das wird in dieser Geschichte deutlich, wegen des Schlafens. Also das ist kein zufälliges Momentum hier, dass hier erzählt wird, dass der Sturm kommt und Jona schläft. Da ist die große Katastrophe, aber er rafft es immer noch nicht, er ist unten im Bauch, er ist unten im Bug des Schiffes halt und schläft. Er schläft einfach. Und er muss geweckt werden halt. Und das ist so ein tiefes Motiv, das sich auch durch die Bibel zieht, wo Männer Gottes eingeschlafen sind halt und wo sie von dem, was sie da getan haben, Buße tun. Also Elia, als er wegläuft von seinem eigentlichen Auftrag, wo er Angst hat vor der Isabel, da geht er ja in die Wüste und schläft ein und der Engel muss ihn zweimal wecken halt, er muss ihn zweimal aufrufen hier, was machst denn du hier Elia halt nicht, er muss zweimal geweckt werden, damit er wieder zu seinem Dienst kommt, damit er sich dann am Horeb von Gott wieder zurüsten lässt. Die Jünger schlafen in Gethsemane ein, eben auch da muss der Herr sie wecken halt, ne, in dieser entscheidenden Situation halt. Römer 13 heißt es, das tut, weil er die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt. Oder Epheser 5 heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Die Gemeinde in Sardes wird aufgerufen, wach zu werden halt. Also die ist eingeschlafen in ihrem Glauben halt. Man hat sich so in all das Irdische eingerichtet, ganz so wie der Jona hier in der Geschichte. Und man ist eingepennt halt mit so ganz vielen Dingen, die man weiß vom lebendigen Gott. Nochmal, wir haben es hier mit einem Propheten zu tun, mit einem Mann Gottes. Da legt die Bibel viel Wert drauf, die sagt das ganz genau so. Aber der ist eben auf einem Irrweg, der hat das Wort Gottes nicht ganz gehört und dann ist er irgendwann eingeschlafen. Und dann musst du geweckt werden. Und genauso ist es bei uns. Wir sind auch sehr schnell eingeschlafen in unserem Glauben. Wir sind eingeschlafen, uns eingerichtet in all dem Irdischen halt. Und da ist es wichtig, dass wir dann offen sind für den Weckruf des lebendigen Gottes. Und zwar für uns. Nicht jetzt für die Kirchengemeinde St. Martini, die in manchem auch schläft, oder für die Bremisch-Evangelische Kirche, die in ganz vielem schläft, oder die EKD halt zu sagen, oder Deutschland, sondern wir persönlich müssen erstmal geweckt werden. Darum geht es, dass wir wach sind, halt, dass wir Buße tun. Bevor wir mit den Fingern auf andere zeigen, wollen wir immer wieder den Weckruf an uns selber einfach ergehen lassen und darüber Buße tun. Es gibt dieses wunderbare Lied von Hiller, Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr. Und dann kommt es weg, die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Und es ist eben nicht nur die tote Christenheit, sondern das sind auch wir, die immer wieder einschlafen in unserem Glaube, in unserer Liebe zum lebendigen Gott, unserer Liebe zum Nächsten, wo wir immer wieder den Ruf Gottes brauchen, dass er uns aufweckt und dass wir dann über das Schlafen, über das Versagen Buße tun. Und ein letztes, was Jona falsch macht, weswegen er Buße tun muss, was falsch ist, er hat einfach gar keinen Bock mehr, ich sage das jetzt mal so, er will sterben. Also nicht nur, dass er ungehorsam ist dem Wort Gottes gegenüber, dass er eingeschlafen ist, dass er da den Irrweg geht, er will nicht mehr. Also, dass sie ihn ins Wasser schmeißen, heißt im Prinzip, ich will sterben, komm, ich will ein Ende machen. So nach dem Motto, so als letztes, finales Aufbäumen gegenüber dem lebendigen Gott, jetzt war ich ihm schon nicht gehorsam, jetzt bin ich eingepennt in meiner Nachfolge und jetzt will ich auch noch entscheiden, weil mein Leben ein Ende findet halt nicht. Nehmt mich und werft mich ins Meer halt. Das heißt für ihn im Prinzip, bringt mich um. Als ob der Tod ein Ausweg wäre. Das ist ganz wichtig, das ist etwas, wenn wir das denken, dann sind wir immer am Holzweg, dann sind wir immer am falschen Weg, wenn wir denken, der Tod ist ein Ausweg. Der Tod ist nie ein Ausweg. Der Tod ist der Triumph des Widersachers. Also das ist das, was der Widersacher möchte. Er möchte unseren Tod, er möchte unseren biologischen Tod, er möchte unseren geistlichen Tod, er möchte unseren ewigen Tod halt. Von diesen drei unterschiedlichen Todesarten spricht die Bibel, haben wir an anderer Stelle schon häufig darüber gesprochen halt. Aber wo wir uns dem dann hingeben und sagen, jetzt ist alles aus, Tod, ne? Und ich akzeptiere das, beziehungsweise füge es mir auch noch zu, ob tatsächlich hier mit einem Suizid oder eben aber auch zu sagen, wenn das für irgendwelche Situationen ist, Tod ist die Lösung, Tod ist der Ausweg, dann ist es immer teuflisch und da müssen wir immer wieder Buße drüber tun. Auch wenn die Politik dahin gerät und sagt, der Tod ist der Ausweg halt. Ja, also wenn man dazu hinkommt und sagt, ja, andere Menschen umbringen halt nicht, das ist die Lösung, das ist der Ausweg. Wir können jetzt nicht anders, wir brauchen mehr Lebensraum, wir müssen unseren Machtbereich und wir müssen dafür andere halt töten, dann wissen wir immer, das ist teuflisch. Und wo immer wir solche Wege gehen, wo wir dem Tod die Option geben, wo wir den Tod zur Wahl der Mittel machen halt, dann wissen wir, dass es das eben nicht ist. Es gibt einen, der hat den Tod überwunden. Das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Er ist der Sieger über den Tod. Deshalb kann für uns niemals der Tod die Option letztlich sein. Aber wenn wir das gewählt haben, wenn wir die Dinge getan haben, auch wenn wir, ich sag mal, soziale Tode beschieden haben, wenn wir gemeint haben, naja, mit der Ehefrau ist ja schön und gut, aber mit der neuen Frau ist ja noch viel besser und dann entscheiden wir Tod unserer Ehe mit all diesen Dingen. Wenn wir solche Dinge gemacht haben halt, dann müssen wir darüber Buße tun, weil das eben falsch ist, weil es nicht richtig ist. Das sind die vier Punkte, die wir bei Jona lernen dürfen, warum denn Buße notwendig ist, eben wegen des Ungehorsames gegenüber dem Wort Gottes, wegen der Irrwege, wegen des Schlafens und wegen des Beendenwollens. Und es ist eben nicht nur der Jona, sondern das sind eben auch wir, die wir immer wieder diese Fehler in unserem Leben machen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, danke, dass du uns das noch einmal vor Augen gestellt hast, dass eben nicht nur Jona damals Buße tun musste, sondern auch wir, weil wir ganz häufig an denselben Stellen fehlen, wie er eben auch gefehlt hat, Herr. Dass wir auch so häufig deinem Wort gegenüber ungehorsam sind, dass wir häufig eigene Wege gehen, nicht danach fragen, was du möchtest, dass wir so häufig eingeschlafen sind in unserem Glauben oder aber auch, dass wir dem Tod immer wieder auch das Wort geredet haben, Herr. Für diese unsere Schuld, die wir vielleicht jetzt auch in dieser Andacht erkannt haben, wollen wir dich bitten um Vergebung und um Reinigung, Herr, und deine Ausrichtung durch deinen guten Heiligen Geist, dass es uns Zukunft gelingt, einfach durch deine Kraft anders und besser zu leben. Bitte vergib uns unsere Schuld und leite du uns durch deinen guten Geist, Herr. Amen. Buße, da möchte ich jetzt noch einmal ganz Grundlegendes zu sagen, dogmatisch, auch das habe ich schon mal getan, 7 Thesen zum Thema Buße. Wir haben auch, glaube ich, schon mal vor einigen Jahren das im Gemeindebrief geschrieben, aber weil Buße so ein wichtiges Thema ist, muss ich das und darf ich das auch häufiger tun und muss euch das einfach auch nochmal vor Augen stellen. Und das darf ich euch sagen, auch mir ist, als ich das heute nochmal durchgegangen bin, als ich das zusammengestellt habe, immer deutlich geworden, wo ich an der einen oder anderen Stelle nochmal neu gerufen bin, einfach Buße zu tun. 7 Thesen zur Buße. Das erste ist, Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben eines Christen. Buße ist nicht ein Randthema wie manche anderen Themen, über das wir uns dann so sehr zerlegen. Also nun, so müssen wir jetzt meine Kinder taufen, wenn sie Säuglinge sind oder wenn sie erwachsen sind, was richtig, das sind wichtige Dinge, gar kein Thema. Aber das ist nicht heilsentscheidend, auch nicht, ob man Abendmahl mit Wein oder Traubensaft geht, halt, wie ich meinen Zehnten gebe, ob vom Brutto, vom Netto und ob ich dann, was weiß ich, die Fahrtkosten für die Gemeinde mit noch zurechne oder nicht und was auch immer halt. Das sind alles Dinge, da kann ich drüber nachdenken und das hat alles eine gewisse geistliche Relevanz, aber das ist nicht Zentrum. Beim Thema Buße sind wir im Zentrum. Als Jesus seinen Dienst beginnt, sagt er was? Nicht, gib den Zehnten. Oder guckt, dass er die Sakramente richtig, was wichtig ist, verwaltet, dass er es so und so macht, sondern er sagt, tut Buße, so geht's los. Als dann Jesus weg ist, der Heilige Geist, also Gott selber in der Präsenz in der ersten Gemeinde ist, halt, und Petrus diese vollmächtige Predigt hält, und dann die Reaktion kommt, die Leute fragen, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Jetzt geht's los, wir haben jetzt den Heiligen Geist empfangen, und dann sagt Petrus, eben auch voll des Heiligen Geistes, nicht irgendwelche, wir müssen jetzt eine Gemeindeordnung schreiben, wir müssen Kirchgebäude bauen, wir müssen jetzt erstmal eine Körperschaft öffentlichen Rechtes bilden und, sondern was sagt er? Tut Buße. Das ist der zentrale Akt des Glaubens. Nochmal, auch das Geschehen am Kreuz von Golgatha ist das Bußgeschehen, das ja für uns stellvertretend geschehen ist. Einer hat die Schuld von uns gesehen, auch von all den anderen Menschen, die gelebt haben vor Christus und noch nach Christus kommen sollten. Und er hat das Opfer gebracht, er hat stellvertretende Buße getan. Und unser Bußgeschehen besteht ja nur noch darin, dass wir uns mit unter das Blut des Heilandes stellen und dass daraus unsere Schuld abgewischt ist halt. Aber das ist das, was eben durch Adam und Eva passiert ist. Da ist die Schuld in die Welt gekommen, in Christus ist sie getragen und das ist der zentrale Spannungsboden. Darum geht es letztlich, diese Buße zu tun, zu sagen, da sollen wir hinein. Und wie gesagt, ich habe das eben angedeutet, in den Psalmen, weites Thema, die Propheten, komplettes Thema halt. Johannes der Täufer, was macht der? Der ruft die Leute zur Buße, der Jesus vorbereitet, ist ein Bußprediger halt, nicht? Immer wieder Buße. Wenn man die Briefe liest halt, des Apostel Paulus ruft immer wieder zur Buße auf halt. In der Kirchengeschichte war das weites Thema. Ich sage ja, wir gehen jetzt auf Advent zu, das war ja so meine Motivation, jetzt auch diese Einheit jetzt unmittelbar vor den Advent zu setzen, weil das komplett aus dem Gedächtnis der Leute raus ist. Buße ist in den Hintergrund getreten. Ja, wer verbindet denn heute noch, auch in der, ich spreche jetzt nicht von denen draußen, die wissen ja zum Beispiel gar nicht, was Advent ist halt, ne? Aber wer weiß denn heute auch noch zu sagen, dass es wirklich eine Bußzeit ist? Also in lutherischen Kirchen, da hängen sie immer noch die Paramente hin, halt, nicht? Also den Altar und die Kanzel, die dann behangen wird, halt so sagen. Und dann ist das natürlich die Bußfarbe, aber das wird den Leuten gar nicht mehr bewusst. Dass man sagt, Mensch, das ist eine bewusste Zeit, wo ich in mich schlagen soll. Und natürlich auch so die Passionszeit und mit all diesen Dingen. Wir haben nächsten Mittwoch Buß- und Bettag halt, wo wir dann auch Abendmahl nehmen. Und wir sollen ja zum Tisch des Herrn kommen, eben mit einem bußfertigen Herzen. Deshalb vertiefe ich das jetzt hier auch nochmal an dieser Stelle so genau, dass ihr wirklich nächsten Mittwoch kommt. Ich laufe ja nicht mit dem Glaubometer rum und stelle fest, ja bußfertig, bußfertig, nicht bußfertig, sondern das müsst ihr schon selber tun vor dem Herrn. Aber das ist das, was Gott wohlgefällig ist, denn das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist nicht irgendwie eine Dach, oh, das hat der Latzl erkannt, der ist ja so schlau als Theologe. Das haben vor mir viel Schlauere erkannt. Also wir haben vorletzte Woche Reformationsfest gefeiert, Thesenanschlag in Wittenberg. Erste These lautet wie, da unser Herr und Meister Jesus Christus gesprochen hat, tut Buße, so hat er gewollt, dass das ganze Leben des Christen Buße sein soll. Punkt, das ist die erste These. Und dann die nächsten 5, 6 Thesen gehen nur um die Buße, nur um die Buße, nur um die Buße. Und dann wird aufgezählt, was denn die katholische Kirche damals, also die Kirche damals falsch macht, was sie als Buße verkauft. Nein, es geht um die Buße. Also die erste These der 95 Thesen, das ist ja klar, dass Luther das nicht als unwichtig ist, sondern als zentrales, das ist der erste Ruf, zu sagen halt, er hat gewollt, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sein soll. So, und das ist nicht richtig, weil es ein Luther da dran genagelt hat an die Kirche, das ist deshalb richtig, weil es die Bibel so sagt. Und da dürfen wir uns schon mal befragen, ob denn Buße auch bei mir zentral ist. Also wenn ich diese Sätze hinschreibe, dann ist das ja nur wirklich dogmatisch richtiger Satz, das ist das eine. Die Frage, ist Buße in meinem Leben so, wie die Bibel sich das vorstellt? Ist das wirklich zentral? Oder kommt das nur sehr am Rande? Oder vielleicht überhaupt gar nicht vor? Nochmal ist die erste These, Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben des Christens. Das zweite, Buße ist der Wille Gottes für das Leben eines jeden Menschen. 2. Petrus 3,9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße findet. Ich habe am Sonntag gepredigt über Endzeit, ich habe eine Menge E-Mails bekommen, viele tolle Sachen, viele wunderbare Dinge. Manche, die sich dann beschwert haben, das hat gefehlt, das hat gefehlt, das hat gefehlt und hier ist nicht über die Entrückung gesprochen worden und dann ist nicht gesprochen über die Gerichtsarten und was nicht alles halt. Keiner hat geschrieben, also es ging nicht um Bußruf, also sie hätten noch intensiver über Buße sprechen müssen halt. Ne? Es waren dann wirklich so Dinge, die auch gewisse Richtigkeiten hatten, aber das Thema Buße kam da gar nicht vor. Aber dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist, hat damit zu tun, weil er möchte, dass alle Menschen zur Buße finden sollen. Und das müssen wir Menschen sagen und wir selber müssen Buße tun. Nochmal, es ist auch wichtig, sich mit den Aussagen zu beschäftigen, die die Bibel tut. Und dann dürfen wir uns auch gerne einen Plan machen, wie alles aussieht und ausmalen. Vollkommen richtig, kann man gerne tun. Aber wichtiger ist das Bußgeschehen. Und da muss man auch aufpassen in seiner Frömmigkeit, dass man das Wichtige nicht gegen Unwichtigeres austauscht. Das ist das Zentrale halt. Und gerade auch im Blick auf die Endzeit, das ist Gottes Wille. Sonst wäre das diese Welt schon zu Zeiten Paulus zu Ende gewesen. Sonst wäre sie schon im 30-jährigen Krieg, sonst wäre sie zu Zeiten Luthers zu Ende gewesen halt. Aber er möchte, dass eben alle zur Buße finden. Jedermann. Und wenn das so wichtig ist für Gott, dass er die Endzeit immer weiter rausschiebt, weil das sein erklärter Wille ist, dann ist für uns eigentlich auch klar, wie wir Buße zu tun haben. Das ist wichtig. Er möchte, dass jedermann zur Buße findet. Das ist der Wille Gottes für einen jeden Menschen, für uns, aber auch für die Menschen, mit denen wir leben halt. Und das ist immer wieder unsere Aufgabe, auch das rauszurufen als Gemeinde, dass wir sagen, tut Buße. Und das war jetzt meine Erkenntnis auch nochmal ganz tief jetzt, deshalb sind diese 4 Bibelstunden diesem wichtigen Thema auch gewidmet, halt zu sagen, dass das nochmal in Klarheit gesagt wird, denn ich habe ja natürlich als Pastor eine besondere Aufgabe und Verantwortung, dass ich es den Menschen einfach in Klarheit sage, auch nochmal wirklich einschärfend, und mir ist es recht, wenn ihr am Ende dieser Einheit sagt, also Olli, das waren ja 4 Stunden, da hast du uns ja richtig den Kopf gewaschen, da hätten es auch 2 getan, also du hast das ja immer wiederholt, tut Buße, wenn das angekommen ist, dann habe ich alles richtig gemacht halt. Wenn ich euch das jetzt schuldig bliebe, halt, dann müsstet ihr mich kritisieren, weil das wichtig ist, dass zur Buße gerufen wird. Und das wird viel zu wenig, das muss ich sagen, auch in meinen Predigten, da muss ich gucken, halt, das darf ich Ruf häufiger sagen, weil es eben Wille Gottes ist etwas ganz Entscheidendes. 3. These zum Thema Buße. Buße bedeutet die Erneuerung des Sinnes. Buße heißt nicht, hinzugehen und ich kämpfe jetzt gegen die Auswirkung der Sünde. Also, dass ich mich mehr kasteie und mehr quäle, mich selber am Ende noch bestrafe, auspeitsche, mit irgendwelchen Sanktionen belege, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, so irgendwie eine Beichtpraxis, so wie früher in der katholischen Kirche, hast irgendwas falsch gemacht, ja, 10 Ave Maria, 50 Vater Unser, dann ist das irgendwie getilgt oder gib am besten noch Geld, ne, das ist so, dann wird das alles weggenommen, guck dir ein paar Heiligenbildchen an, dann ist das auch erledigt. Nein, Buße bedeutet nicht irgendwie eine Bestrafung von einem selber, sondern es bedeutet nicht die Auswirkung, sondern die Bekämpfung der Ursache der Sünde. Denn wenn ich Sünde getan habe, dann war ich, so sagt es die Bibel, fleischlich gesinnt. Dann hat der alte Adam in mir den Blick bestimmt und nicht der Heilige Geist. Ich war fleischlich, nicht geistlich. Das ist das, was Paulus reflektiert. Römer 7 und 8 zu sagen halt, sein Problem auch als gläubiger Mensch, der voll des Geistes ist, dass er, obwohl er den Heiligen Geist hat, immer noch fleischlich lebt. Und das ist die Sünde. Und dann geht es darum, dass man eben das grundsätzlich verändert halt. Dass man wegkommt vom geistlichen, vom fleischlichen Blick, wo dann all das Irdische wichtig ist, das Geld, die Gesundheit, die Familie, Dinge, die per se erstmal gar nicht schlecht sind, aber die dann meinen Lebensweg bestimmen, und nicht mehr das Geistliche. Ich betrachte mich und mein Leben nicht geistlich, sondern fleischlich. Und das muss eine Grundveränderung erfahren halt. Das meint genau diese Erneuerung des Sinnes. Das griechische Wort metanoiate, das habe ich auch schon häufig gesagt, was für Buße steht, heißt Veränderung des Sinnes. Es ändert den Sinn. Änderung des Sinnes. Nicht Bekämpfung der Auswirkungen der Sünde, sondern der Ursache. Das ist, Rick Warren hat das mal sehr gut beschrieben, zu sagen, wie bei einem Autopilot, wenn man den bei einem Boot hat halt. Also wenn der Autopilot geeicht ist auf ein bestimmtes Ziel, dann kann ich versuchen, krampfhaft das Steuer zu drehen halt und gegenzugehen. Das wird mir irgendwie eine gewisse Zeit gelingen halt. Aber wenn ich es loslasse, geht er sofort wieder in die andere Richtung. Es geht in die falsche Richtung rein. Und dann hilft es nichts, da gegen das Boot, gegen das Steuer anzugehen, sondern ich muss die Programmierung des Autopiloten ändern, damit das in die richtige Richtung geht. Und dann ist das auch eine leichte Sache. Nur, ich werde mit Sünde nicht fertig werden, wenn ich dagegen kämpfe und denke, ich muss mit den Auswirkungen, das hat ja Luther probiert, nicht zu sagen, bis er dann die Erkenntnis hatte, dass Buße was ganz anderes ist, als das, was er leisten muss, zu sagen, sondern die Erneuerung des Sinnes ist wichtig. Viertens, das bedeutet ebenfalls Buße, Umkehr zu Gott. Dass man erkannt hat, jawohl, ich war, um das von eben aufzunehmen, fleischlich gesinnt, ich möchte jetzt geistlich gesinnt sein. Das ist dieses tolle Motiv in der Geschichte Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der schnallt, ich habe die vollkommen falsche Ausrichtung gehabt. Für mich ging es nur um Freude, um Spaß, um dieses Leben, diese reine Fleischlichkeit. Ich habe den Vater ganz vergessen. Ich muss jetzt umkehren. Das meint genau diese Umprogrammierung halt. Ich bin auf dem falschen Weg, ich bin auf einem Irrweg, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Das ist auch bei Jona so. Ich erkenne den falschen Weg, den ich gegangen bin, ich bin vor Gott weggelaufen, ich muss mich bekehren, umkehren. Umkehr heißt nicht nur Hinwendung zum Richtigen, sondern auch Abkehr vom Falschen. Ich sage das immer wieder, Beispiel, du fährst auf die A1 auf und willst eigentlich nach Münster runterbrettern mit dem Auto, aber du stellst fest, ich fahre ja nach Hamburg. Da musst du umkehren halt, du bist auf dem falschen Weg. Runter von der Autobahn, nicht weiter nach Hamburg, sondern umkehren nach Münster fahren. Das ist genau das, was Umkehr, was Buße bedeutet, Umkehr, eben die Veränderung des Sinnes weg von dieser Fleischlichkeit unseres Lebens hin zum Geistlichen. Und das ist ein Zeitlebensprozess, der ist nicht einmal getan, wiedergeboren und dann läuft das automatisch. Nee, dazu ist der alte Adam in uns zu stark und das wissen wir alle, wie wir immer wieder in Sünde fallen, wie das Fleischliche uns immer wieder packt, mit allen Ängsten, Sorgen und Freuden, mit denen der Widersacher dann auf dem Klaviatur unseres Lebens spielt, wenn wir uns dem Fleischlichen hingehen. Und da müssen wir permanent in der Buße bleiben. Deshalb sagt Luther das in dieser ersten These genauso richtig, das ganze Leben des Christen soll Buße teilen. Diese Umkehr ist eine Sache, da müssen wir permanent am Weg bleiben. Da müssen wir uns immer wieder betrachten, halt, bin ich denn noch am Weg? Bin ich noch geistlich? Ist das jetzt wirklich geistlich, was ich tue, so wie ich mit meinem Gegenüber spreche, oder ist das fleischlich halt? Ne? Ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, eine fleischliche Entscheidung oder ist es eine geistliche Entscheidung? Halt, ne? Und das ist, das wisst ihr alle, das weiß ich, immer wieder so, dass wir eben dazu neigen, fleischliche Entscheidungen zu treffen. Fünfte These zum Thema Buße. Buße ist ein fröhliches Unterfangen. Das ist das Wunderbare, dass ja die Welt, wenn die mit dem Thema Buße konfrontiert ist, so nach dem Motto, naja, so sind die Christen halt. Ne? Die haben so eine totale Leibfeindlichkeit, da wird alles verboten halt, nicht? Und die können gar nicht hoch die Tassen und dann was soll sich alles mitnehmen, was da ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn ich Buße tue, da werde ich mir vielleicht die ein oder andere vermeintliche Freude dieses Leben halt nicht verbieten und untersagen. Aber das Finale ist die Freude. Wenn man die Bußgeschichten liest der Bibel, so münden sie in die Freude ein. Also das, was in Ninive passiert, dass diese Stadt gerettet ist, sie geht nicht unter. Können wir uns vorstellen, welche Freude da geherrscht hat nach den 40 Tagen, wo der Herr das Urteil nicht vollstreckt hat. Wenn wir das lesen hier, die Geschichte von den drei verlorenen Gleichnissen, also verlorene Groschen, verlorene Schaf mit dem verlorenen Sohn, immer wieder die Freude, der verlorene Sohn kommt und da ist eine Party dann halt, der Vater schlachtet den Ochsen, Freude, die freuen sich miteinander. Als die Frau den Groschen findet, holt sie ihre Freundin, freut sich, weil der verlorene Groschen getan ist. Und sie sagt Jesus immer wieder, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Halt zu sagen, dieser Frage, da geschieht Buße und dann ist Freude. Man ist wieder auf dem richtigen Weg. Und das wissen wir auch, wenn wir Dinge falsch gemacht haben, wenn wir wirklich gesündigt haben, schlimm und scharf gegen den lebendigen Gott und durch seine Gnade das erkennen durften und dann wirklich vom falschen Weg abgekehrt sind, dass einfach einmal, selbst wenn wir manchmal auch ein Opfer bringen mussten, halt, wenn wir beispielsweise dazu stehen mussten, dass wir gelogen haben, aber wenn es dann vorbei ist, dann bist du frei. Dann hast du ein gutes Gewissen, da bist du frei und fröhlich halt. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares halt. Buße ist nichts Krankes, nichts, was einen kaputt macht. Buße ist ein fröhliches Unterfangen. Ein sechstes, durch Buße lässt Gott sich bewegen. Das ist ja die Botschaft hier in dieser Jona-Geschichte. Diese Stadt tut Buße. Und dann passiert das für mich Wahnsinnige halt, dass Gott sein eigenes angekündigtes Urteil nicht vollstreckt. Also der Prophet hat nichts falsch gemacht, das ist ja das, was der Prophet dann, das ist ja das, der Schluss dieses Buches halt dann dem lebendigen Gott vorhält. Aber diese wahnsinnige Möglichkeit, die Menschen haben, wenn sie Buße tun, in besonderer Weise das Herz des lebendigen Gottes zu erreichen halt. Das ist so etwas ganz, ganz Wunderbares halt. Das ist nicht von ungefähr, dass die Geburtsstunde der protestantischen Kirche eben in der Buße gelegen hat, mit all den Auswirkungen, die daraus gekommen sind. Da hat jemand zur Buße gerufen, die haben selber Buße getan, in ganz anderer Weise wie bisher, dass man eben keine Bildchen mehr angeguckt hat, nicht irgendwelche Reliquien dann verehrt hat und dass das einfach von Gott in besonderer Weise gesegnet worden ist einfach. Buße ist etwas, mit dem Gott sich bewegen lässt halt. Also wir können uns vor Gott nicht hinstellen und sagen, wir sind irgendwas, wir haben was zu bringen, wir können irgendwie auf Augenhöhe verhandeln, sondern in der totalen Bankrotterklärung unseres Lebens liegt der ganze Segen drin. Wie der Zöllner im Tempel, der wirklich nur noch um die Gnade Gottes fleht. Und dadurch können wir Gottes Herz bewegen, dass er uns Gnade schenkt, dass er uns hilft, dass er uns beisteht halt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges auch für unsere Existenz. Wenn wir den Segen des lebendigen Gottes haben wollen, dann wird es nicht durch ein hochmütiges Aufrechnen und Gegenrechnen gehen, sondern nur ein demütiges Buße tun, mit dem der lebendige Gott uns dann tatsächlich einfach neu segnen kann. Und das letzte der sieben Thesen halt, Gottes Güte selber leitet uns zur Buße. Also das ist auch nochmal etwas ganz Wichtiges, das muss man dann auch nochmal sagen. Wenn wir Buße tun dürfen und können, dann ist das nicht eine eigene Leistung, die wir getan haben. Nein, das ist etwas, was Gottes Güte, was Gottes Geist in uns tut. Wenn es uns gelingt, geistlich zu denken, ist es der Heilige Geist in uns, nicht wir. Der alte Adam, das sind wir. Der Heilige Geist in uns, das ist Gott. Und der führt uns zur Buße. Römer 2,4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wenn uns das gelingt, dass wir geistlich leben können, wenn wir, ich sage jetzt mal glaubenstechnisch auch, ich will jetzt nicht sagen Hochzeiten haben, aber wenn wir durch Gottes Gnade gut gehen dürfen, dann dürfen wir nie vergessen, dass es eben Gottes Gnade war und ist, die uns zu dieser Hochzeit des Glaubens geführt hat, die uns in die Lage versetzt hat, eben Buße zu tun. Nicht eigene Leistung, das ist Religion. Alles, was, wo wir dann sagen, und jetzt haben wir irgendetwas getan, irgendetwas gemacht, das ist, wie gesagt, Tun des Menschen, aber wirkliche Buße ist Tun des lebendigen Gottes, der uns geführt hat. Wir lassen es zu, dass der Heilige Geist es in uns wirkt und dann leben wir in diesen vorbereiteten Werken, die Gott eben getan haben, auch was die Buße eben angeht. Das nochmal so dogmatische, wichtige Aussagen zum Thema Buße, dass wir das nochmal vor Augen haben, was eben Buße ist, zu der wir in besonderer Weise gerufen sind und wie gesagt, die ganze Bibel ist ein Buch, das letztlich zur Buße ruft. Jetzt wollen wir als Auslegungstext eben nochmal auf dieses Geschehen gucken, was ich eben schon ein paar Mal angerissen habe, was ihr ja auch alle kennt, was Sie auch alle kennen, diese fantastische Geschichte, wie Buße passiert, nachdem eben der eine Mann Buße getan hat, halt, nachdem an Jona Gott gewirkt hat, passiert Folgendes. Der Fisch hat ihn da an Land gespuckt halt und dann heißt es dort. Und das geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack der Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf an seinem Thron und legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und an jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Ich habe so 2 Auslegungsversuche zu dieser Geschichte. Das erste ist diese sehr starke Fixierung auf die Buße, überschrieben eine Geschichte der Buße. Und es sind 3 Ebenen der Buße, die wir hier erleben. Eine Stadt tut Buße, ein Politiker tut Buße und ein Mann Gottes tut Buße. Da ist als erstes die Stadt, die Buße tut. Das heißt, eine Gesellschaft, ein Volk, das ist ja so stellvertretend, wo Stadt für steht, einfach ein ganzer Landstrich, eine ganze Stadt tut Buße. In Ninive haben etwa 120.000 Menschen zur damaligen Zeit gewohnt halt und eine große Stadt gewesen. Und da kommen dann noch die Kinder, die Babys, alles dazu halt, also riesengroß. Und die tun alle miteinander Buße. Und diese Buße führt dazu, dass es ihnen wohl geht. Die gehen eigentlich auf die Katastrophe zu. Sie tun Buße und indem sie als Stadt, als Gemeinschaft Buße tun, rettet Gott sie. Das ist das, was an anderen Stellen nicht passiert bei Städten, die nicht Buße tun. Also viele der Prophetenworte richten sich gegen Jerusalem. Das irdische Jerusalem, das eben nicht bußfertig gewesen ist, das deshalb untergehen muss halt. Ob das Hesekiel gewesen ist, Jeremia, Jesaja, immer wieder auch gegen Jerusalem gepredigt halt, aufrufen, tu doch Buße, wende dich hin. Und sie es nicht gehört hat, die Stadt. Auch zu Zeiten Jesu, der über Jerusalem weint, die sich eben nicht bekehren halt und dann nach seinem Tod und nach der Zerstörung des Tempels dann schließlich auch die Römer 130 die ganze Stadt einfach vernichten halt. Eine Stadt tut nicht Buße, genau das Gegenteil davon, und geht dem Untergang entgegen. Korazin, Bethsaida haben und Kapernaum nicht Buße getan und werden deshalb von Jesus verflucht. Es wird gesagt, dass die Leute von Ninive aufstehen werden, von Ninive, und werden beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht es verdammen halt. Denn sie haben Buße getan nach der Predigt des Jona. Und das ist eine Frage für jede Gesellschaft, nicht nur für jede Stadt. Tut sie Buße? Kehrt sie um zum Wort Gottes oder bleibt sie in ihrem falschen Handeln drin? Und es gibt es eben, dass auch ganze Landesteile, wir wissen das von Sodom, Gomorra, ganze Städte, tief in Schuld verfallen und irgendwann kommt das Gerichtswirken Gottes. Unsere Aufgabe ist es natürlich dann, diesen Städten auch zu sagen, ihr seid falsch. Ihr kehrt euch mehr und mehr ab und ihr seid immer mehr in der Bosheit drin. Aber das Wunderbare ist, dass auch eine Stadt, die tief in Bosheit gefangen ist, die eben, und hier geht jetzt nicht nur um das böse Handeln zu sagen, dass man nur klaut, nur stiehlt, nur vergewaltigt, sondern eben, dass man eben auch gegen Gott vor allen Dingen lebt, dass sich das eben ändern kann. Eine Stadt kann Buße tun. Und wenn wir dann gucken auf unsere Stadt Bremen, dann ist unsere Stadt Bremen auf alle Fälle eine Stadt, die Buße tun muss, wie viele, viele andere Städte auch in unserem Vaterland halt nicht und auch weltweit halt. Auch wir müssen Buße tun halt. Das Zweite, was hier getan wird, da ist ein Politiker, der tut Buße. Da ist ein König und er tut Buße. Und das ist so katalysierend halt. Also als er mitmerkt, seine Leute tun Buße, da geht er nochmal richtig tief rein. Er selber zieht sein prächtiges Gewand aus, er hüllt sich in Sack und Asche und er gibt das auch als Befehl, das müssen wir machen halt. Wir müssen Buße tun halt. Und das ist jemand, der wirklich gläubig ist, der wirklich an unseren Herrn und Heiland glaubt, der erkennt, da ist ein lebendiger Gott, ich war falsch, er ihn erkennt und dann umkehrt. Ein König tut Buße. Und das ist etwas, was wir in der Bibel häufig finden. David als König tut Buße, als er erkennt, dass er falsch liegt. Josia zerreißt seine Kleider, als das Gesetz verlesen wird. Er tut Buße halt. Und das ist jeweils dann, dass das Volk gesegnet wird, wenn der regiert, wenn die führenden Politiker Buße tun. Und umgekehrt, wenn sie es nicht tun, das ist eine furchtbare Katastrophe. Johannes der Täufer ruft Herodes zur Ordnung, der da die Frau seines Bruders genommen hat, und er bringt ihn einfach knallhart um halt. Aber es ist ein furchtbarer Tyrann gewesen, der schlecht fürs Volk gewesen ist. Es ist gut, wenn die Regierenden Buße tun. Dazu müssen sie natürlich an Gott glauben, müssen ernst nehmen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und dass es bei uns in unserem Vaterland jetzt immer schlechter wird und dass wir auch immer weiter den Berg runtergehen, das hat nichts nur mit wirtschaftlichen Fehlentscheidungen zu tun, die getroffen worden ist, sondern dieses Land entfernt sich immer wieder mehr von dem lebendigen Gott. Politiker, die bewusst darauf verzichten, sich vereidigen zu lassen auf den lebendigen Gott, um klar zu sagen, es gibt gar keinen Gott. Ich bin hier quasi der Souverän und ich kann hier entscheiden mit all diesen Dingen halt nicht. Das ist etwas, was für ein Land keinen Segen bringt. Der Segen besteht darin, dass jemand, der gläubig ist und der große, große Verantwortung hat, weiß auch, dass er sich vor jemandem viel Größeren zu verantworten hat für die Verantwortung, die er hat. Aber wenn es nur irgendwelche Politgremien sind oder sonst irgendwas, dann hat auch nie jemand jemals einen Fehler getan. Da wird ja alles richtig gemacht, das erleben wir ja gerade halt nicht, wie jeder nur seine eigene Haut rettet. Ne? Geht nur noch darum, dass er ein paar Wochen länger im Amt ist und sonst irgendetwas halt. Das hat alles damit zu tun, dass Leute nicht mehr gottgläubig sind, dass sie nicht mehr bußfertig sind und das ist schwierig für ein Volk. Aber natürlich, und das ist wichtig, als erstes muss der Mann Gottes Buße tun. Noch vor so einer Stadt, vor so einem Land, noch vor den Politikern müssen diejenigen, die zu Gott gehören, und das ist jetzt nicht nur der Profi-Christ, der Pfarrer, der Pastor, sondern die Männer und Frauen Gottes, die zu ihm gehören, die müssen Buße tun. Damit andere Menschen zur Buße finden, damit dieser König Buße tut, damit diese Stadt Ninive, muss wer Buße tun? Dieser Jona, der muss umkehren von seinen Fehlwegen, damit das andere möglich ist. Und das ist die tiefe Botschaft dieser Geschichte, zu sagen, dass einer umkehren muss. Übrigens, Jona, dieses Wort Jona, ich sage ja immer, die Worte der Bibel bedeuten etwas, heißt übersetzt Taube. Und bei der Taube wissen wir ja, wenn wir die irgendwo nehmen, die hat irgendwo ein Zuhause, die kannst du dann sonst wohin bringen, halt, kannst du 200 Kilometer weiter weg, die kehrt immer wieder zurück nach zu Hause. Das ist so das Kennzeichen der Taube. Und Jona erweist sich auch als Taube, der nach falschem Wege, wo er weit weg ist, wieder zurückkehrt zum lebendigen Gott halt. Also diese Rückkehr, diese Umkehr, dieses Buße ist hier auch namentlich bei Jona einfach vermerkt halt. Und das ist das Wichtige zu sagen halt, Jona 2,10 ist das hier, wo er dann im Bauch des Fisches ist und sagt, ich will dir Dank opfern und will meine Gelübde erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Also quasi zu dem stehen, als ich mich verpflichtet habe, für dich zu arbeiten als Prophet, dazu will ich jetzt stehen und ich will dir gehorsam sein. Und so geht dann ja auch diese Bußgeschichte los, wenn man das liest nochmal hier. Gott sagt dir, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige ihr, was ich dir sage. Und dann ist es nicht wie beim ersten Mal und dann geht er ganz woanders hin, nach Tarsus, sondern da machte sich Jona auf und ging hinein nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Also in der Andacht eben hatte ich gesagt, ungehorsam, er tut nicht was. Wie der Herr gesagt hat, macht er genau alles. Und er predigt auch ganz genauso. Und er geht genau den Weg, nicht? Er geht genau dahin, nicht woanders hin. So, und dann entsteht der große Segen, weil eben der Mann Gottes, weil er Buße getan hat. Und das ist ganz wichtig, das ist entscheidend. Wir, die Christen, die wir zu Gott gehören, die wir Männer und Frauen Gottes sind, wir, die wahre, die sichtbare, die unsichtbare Gemeinde Jesu Christi, nicht das sichtbare äußere Institut, was eine Landeskirche oder eine Kirchengemeinde ist. Wir müssen als erstes Buße tun, damit diese Welt sich verändern kann. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen, da wird es am Sonntag darum gehen, Salz der Erde sein. Wir müssen diejenigen sein, die als erstes das umsetzen und uns in die Buße bringen lassen, weil ansonsten ist alles, was wir machen, in der Gemeinde, in der Kirche, in unserem Umfeld, nur irdisches Werk und das wird dann keine Auswirkungen für unseren Nächsten haben. Also das ist ganz wichtig, diese unterschiedlichen Ebenen, die aber klar machen, zuerst geht es bei denen los, die in der Buße sind. Und das auch nochmal, ich erwähne das immer wieder, wenn man sich Erweckungsbewegungen aller Zeiten anguckt, geht es grundsätzlich so los, dass Leute, die schon erweckt sind, also die schon beim Heiland sind, dass die nochmal neu angesprochen werden, dass sie eine tiefere Liebe bekommen zum Heiland, dass sie tiefer in die Buße geführt werden. Die fangen nicht an und sagen, ja, wir wollen jetzt, was weiß ich, irgendwie unsere ganze Region missionarisch erreichen, sondern Beginn ist grundsätzlich eine Bußbewegung, wo die Leute in sich schlagen und dann die Veränderung besteht, weil einige wenige neu zum Herrn finden, neu ins Gebet und in die Schrift gehen halt und dadurch dann Erweckung passiert. Und damit komme ich zum zweiten Auslegungsversuch, der knüpft an den ersten an. Also man könnte eine Predigt genauso über diesen Text halten mit den ersten drei Punkten, aber man kann auch diesen Text anders auslegen, indem man hier nochmal diesen geistlichen Dreiklang einer Erweckung sieht. Denn diese ganze Geschichte ist ja eine Erweckungsgeschichte. Was in Ninive passiert, ist so eine ganz ausführliche Erweckungsgeschichte. Und ich sagte das eben schon bei der Einleitung, ich glaube, dass deshalb Gott hier das einmal so ganz erzählend darstellt, damit wir das beispielhaft vor Augen haben. Während ja nochmal alle anderen Propheten ganz riesen Anteil an nur Worten haben, nur Predigten haben, Drohworte, Bußrufe, sowas alles, aber kaum biografisches, so ein bisschen bei Amos, ein bisschen bei Jesaja, ein bisschen auch bei Jeremia, aber das meiste eben anders, bei den meisten fast nur Worte, ist das hier eben anders. Und ich glaube, dass wir hieran genau das lernen können, sehen können, wie passiert Erweckung? Was sind die wesentlichen Faktoren, wie tatsächlich Menschen erreicht werden? Das wünschen wir uns ja, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wir würden uns wünschen, dass in Bremen eben nicht, was weiß ich jetzt, 5 oder 6% Leute wiedergeborene Christen sind, sondern dass 100% gerettet sind, dass alle dabei sind bei Jesus Christus, dass sie ewiges Leben haben. Das wäre Erweckung, wenn das passiert. Aber wie passiert das? Und das sagt diese Geschichte halt, dass es da drei Dinge sind. Und das ist ja dieser Dreiklang. Ihr, die mehr als 10 Predigten von mir gehört habt oder 10 Bibelstunden, wisst ihr, ich komme immer wieder mit diesem Dreiklang, die 3 Bs halt, Bibel, Beten, Buße. Aber das sind genau die drei Dinge, von denen hier die Rede ist, die letztlich diese Geschichte in Ninive, diese Verkündigung zur Erfolgsgeschichte machen, dass Erweckung passiert. Also, Erweckung, wie passiert Erweckung? Das erste eben mit der klaren Verkündigung des Wortes Gottes, mit der Bibel. Da heißt es hier in den Versen 1 und 2, und predige ihr, was ich dir gesagt habe. Und genau das tut er. Er sagt nur das eine, er packt nichts dazu, er nimmt nichts weg. Also wir haben nur ein einziges Prophetenwort von ihm, und das ist dieses kurze, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das ist das Wort, was er zu bringen hat. Wo er, wenn er nach Ninive kommt, eigentlich denken musste, ja, das wollen die Leute ja eigentlich sicherlich nicht hören. Ja. Aber es ist das, was sie hören müssen. Ansonsten wären sie untergegangen. Und das ist entscheidend, dass sie zur Umkehr kommen. Wenn der denen gesagt hätte, halt, also ihr habt einen Gott, der hat euch lieb und wenn ihr nur den Zehnten noch ein bisschen erhöht, dann wird eure Freude noch großartiger und sonst irgendetwas halt nicht, dann wäre es Wohlstandsevangelium, wäre es nicht lieb, hätte es keine Erweckung gegeben halt. Dann hätten die ihr böses, falsches Tun weitergetrieben. Er sagt klar, was Gott ihm gesagt hat. Er richtet nur das Wort Gottes aus nichts anderes. Und das ist die Grundlage für die Erweckung. Das ist für das, was dann bei ihnen passiert, dass sie dann Buße tun, dass sie beten. Die klare Ausrichtung des Wortes Gottes. Das ist das, was uns die Reformatoren ins Stammbuch geschrieben haben. Die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi ist eine Creatura Verbi. Also ein Produkt des Wortes Gottes. Eine Kreatur, die aus dem Wort Gottes herauskommt. Und dann ist klar, je mehr ich als Kirche, als Gemeinde das Wort Gottes in Frage stelle, desto weniger Strahlkraft hat die Kirche. Desto weniger Einfluss hat sie, desto weniger werden Leute Buße tun und auch glauben, je mehr wir uns in der Verkündigung davon entfernen. Das ist wie bei einem Motor. Wenn ich an einen Motor rangehe, mache die Motorhaube an und sage mal, das Kabel reiße ich mal raus, schmeiße ich weg, springt das Ding vielleicht noch an. Hier Zündkerzen schraube ich auch mal eine raus, auch nicht. Irgendwann springt bei dem Motor nichts mehr an, wenn ich immer weitermache, das zu destruieren. Und so ist es genauso bei dem Wort Gottes. Je mehr ich davon in Frage stelle, dann ist irgendwann nichts mehr möglich halt. Dann ist Kirche nur noch äußere Gestalt, aber ist keine Kirche mehr. Die ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, da steht dann auch noch schön drauf, Kirche, ob evangelisch, orthodox oder was weiß ich auch immer, baptistisch oder sowas, aber es ist keine Kirche mehr drin. Kirche ist nur da, auch Lehre Luthers halt nicht, wo das Wort klar verkündigt wird und die Sakramente klar verwaltet werden. Punkt, nicht mehr, nicht weniger. Und das ist genau das, was hier passiert. Jona verkündigt klar das Wort Gottes, rein und klar und Erweckung passiert. Das ist die Grundlage, das ist das Erste überall. Ich sag dir, guckt euch alle Erweckungsbewegungen an, das ist vollkommen egal, kann man anlegen, wo ist das gewesen halt, ob das in Wales war, ob das in Kanada war, ob das in Amerika gewesen ist, wo immer, in Südafrika, im Siegerland, im Mittenrabensberger Land, wo immer Erweckungen waren, in Baden-Württemberg halt, überall klare Wortverkündigung. manchmal ganz einfache Prediger, nicht das ganz große, ich sag mal, rhetorische Programm, was dann gefahren wurde, wenn man diese Predigten liest, aber ganz sauber am Wort, nichts dazu getan, nichts weggetan, zack. Und dann passiert es, dass Leute in die Buße geführt werden halt. Das ist das, was hier passiert. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle Großen und Kleinen den Sack zur Buße an. Da glaubten die Leute. So. Die glauben, weil der richtig verkündigt. Da entsteht Glauben. Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Und weil sie glauben, fangen sie an, Buße zu tun. Das ist genau der Zusammenhang. Wort Gottes, die glauben und die tun Buße. Zum Glauben gehört das Bußetun dazu. Zum Glauben gehört nicht zu sagen, was bin ich für ein Champion, ich Olaf Latzel, wie viele Evangelisationen und wie viele Leute haben sich unter meiner Predigt bekehrt und. Nein, ich Olaf Latzel als sündiger Mensch bin zur Buße gerufen. Wenn ich gläubig bin, werde ich Buße tun, werde ich demütig werden, werde ich Buße tun. Werde vor Gott hintreten und sagen, sei mir gnädig, bitte gib das Blut deines Sohnes über mein Leben, damit ich vor dir klarstehen kann halt. Das ist Buße halt, das ist das, was Glauben will. Erweckung hat immer mit Buße zu tun. Alle Erweckungsbewegungen dieser Welt waren immer wieder Bußbewegung halt, dass Leute das genau getan haben, erkannt haben, ich bin schuld, aber auch anderen gesagt haben, du, so ist das nicht in Ordnung, dass wiederum andere erkannt haben, so kann es nicht weitergehen, sonst gehe ich dem Untergang entgegen. Und dazu muss eine Gemeinde auch in der Lage sein, eine Kirche in der Lage zu sein, der Welt zu sagen, so ist es falsch. Und nicht dem Zeitgeist hinterherzulaufen, so wie es die Kirchen derzeit in vielen Bereichen tun, zu sagen, und das machen wir auch noch mit und das ist auch noch richtig halt. Und wir verlassen unser Wort immer mehr, aber wir nehmen alles an, adaptieren, damit ihr uns auch gut findet halt mit all diesen Dingen halt. Und man löst sich in der Bedeutungslosigkeit auf. Nein, wir müssen der Welt auch klar sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch halt zu sagen. Ihr müsst umkehren von falschen Wegen halt. Und dann entsteht Buße, wenn Menschen das annehmen und glauben halt. Und das ist Grundlage für Erweckung. Buße ist Erweckung. Also sagt die Bibel, die Buße und das dritte ist das Gebet. Das ist das, was dann passiert, eben auch bei Jona, als der in sich geschlagen hat, den Fisch halt, dann betet er. Der Psalm, den er spricht, ist ein Gebet. Das heißt, Beten hat immer auch mit Erweckung zu tun und auch in Ninive halt. Das sagt dann der König, der sagt, wir wollen rufen mit Macht halt, ne? Wir wollen rufen zum lebendigen Gott halt, das wollen wir tun halt. Rufen mit Macht, das heißt intensiv beten. Und das sind die drei Dinge, die es braucht für Erweckung, eben die Bibel, die Buße und das Beten halt. Und dann geschieht Großes, dann können wir Gottes allmächtigen Arm bewegen. Also nicht wir, sondern unsere Unfähigkeit, die wir vor Gott bringen und ihn bitten um Gnade für diese Unfähigkeit halt, nicht das bewegt ihn. Martin Luther hat einmal gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist beten. In Deutschland haben wir viele Christen, aber sie sind schlechte Handwerker, weil zu viele von uns nicht beten. Das ist eine große Problematik, die wir haben. Wir haben eine Gebetsarmut bei uns. Also es gibt da nun leider keine Zahlen drüber, dass man das mal statistisch erfassen könnte. Über alles gibt es halt Statistiken und Dinge, die man gucken kann halt. Aber leider nicht darüber, weil natürlich auch niemand weiß, wie haben die Leute gebetet vor 100 Jahren, wie beten sie heute? Wie intensiv ist die Gebetszeit gewesen? Aber das, was ich jetzt beobachten kann, also aus meinem vermeintlich kurzen Leben, aber das, was man hat, wie es früher war, wie viele Gebetskreise es gegeben hat, auch wie sich ältere Geschwister wirklich zum kompletten Gebetsdienst auch mithin verpflichtet haben halt, dass sie ganze Nächte durchgebetet haben und all diese Dinge, was mir früher noch ältere Geschwister erzählt haben und all sowas halt, das ist zunehmend nicht mehr die Regel halt, ne? Man ist in der Hektik eingebunden mit all dem, was man zu machen und zu tun hat. Auch in Gemeinde ist es so viel Betriebsamkeit und für das Wichtigste ist da kein Platz. Ich weiß noch, wie ich damals hier nach Martini kam und wir hatten keinen Gebetskreis halt. Nochmal, ich will da gar nicht weit gucken halt zu sagen. Also das ist etwas Wichtiges zu sagen, wir müssen beten, das ist etwas Entscheidendes halt. Ich sage das immer wieder, Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes, Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und wenn wir Erweckung wollen, wenn wir Veränderung wollen halt in unserem eigenen Leben, aber natürlich auch in unserer Gesellschaft, dann sind wir alle gerufen zum Gebet. Das ist das Handwerk, das wir zu betreiben haben. Das ist so der zweite Auslegungsversuch an diese wunderbare Geschichte, diese Bußgeschichte eben von dem Schwerpunkt der Erweckung. Ja, mache an der Stelle einen Punkt. Nächste Woche haben wir keine Bibelstunde, weil nächste Woche ist eben Buß- und Bettag. Auch da finden wir diese beiden Dinge wieder miteinander verbunden. Ganz fantastischer, guter Feiertag, auch wenn er kein freier Tag mehr ist, wo der Arbeitgeber uns freigibt. Aber wir haben abends um 19.30 Uhr hier dann Gottesdienst, wo wir das eben auch in den Mittelpunkt stellen werden. Diesen Bußenbetag wird es das Gebet sein, aber wir werden eben im Anschluss oder im Gottesdienst eben dann auch Abendmahl haben. Auch dazu sind Sie alle eingeladen, seid ihr alle eingeladen, natürlich auch die Geschwister im Internet, hieran teilzuhaben per Stream. Aber wie gesagt, da nächste Woche keine Bibelstunde, auch kein Gebetskreis, sondern eben der Buß- und Betagsgottesdienst. Ich möchte zum Ende noch mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir haben jetzt viel gehört und nachgedacht eben über dieses Thema Buße. Und da wollen wir dich als erstes bitten, ich möchte dich bitten, ganz besonders für mich, Herr, dass du uns immer wieder auch ein bußfertiges Herz gibst. Ich bin Sünder, Herr, und wir alle, die wir hier sind, auch die wir zugeschaltet sind, wir sind Sünder. Und nicht die anderen brauchen primär die Veränderung, sondern ich, wir. Und das wollen wir dir heute bringen, heute. Unsere Schuld und Sünde, unser Versagen, wo wir zu fleischlich gewesen sind, Herr. Unser Blick ausgerichtet gewesen ist auf die Dinge dieser Welt, die vielleicht gar nicht an und für sich böse sind, Herr, aber wo uns das so gefangen genommen hat und du so wenig im Mittelpunkt gewesen bist. Herr, vergib das und programmier du uns da um. Mach unseren alten Adam in uns klein und lass wirklich dein Geist in uns groß werden, dass wir wirklich geistliche Menschen in den Dingen werden, die wir sind, Herr. Und schenke uns immer wieder einfach deine Güte, dass wir durch deine Gnade Buße tun können, dass wir da, wo wir auf falschen Wegen sind, umkehren und uns hinwenden auf dich hin, Herr. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt übers Internet, über Telefon zugeschaltet war, um deinen Segen, aber auch für die Geschwister hier im Gemeindesaal. Du weißt, was für jeden Einzelnen momentan dran ist. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um Begleitung und um Behütung und möchte dir seinen Weg anbefehlen und möchte dich bitten einfach, dass du jeden recht führst. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.